hier nachzulesen, sehr bekannt, das ist die Frau am Jakobsbrunnen. Und das ist eine Situation, da ist Jesus gerade unterwegs mit seinen Jüngern von Judäa nach Galiläa und dazwischen liegt Samaria. Und die Juden haben die Samariter, man kann sagen, verachtet, weil die Samariter in ihren Glauben Dinge integriert haben, die die Juden abgelehnt haben. Selbstverständlich andere Götter, Ehen, so durcheinander heiraten. Da haben die Juden gesagt, also mit euch, da haben wir nicht viel zu tun. Und es ging so weit, dass die sogar, wenn sie von Judäa nach Galiläa gegangen sind, also von Süden nach Norden, sind die um das Gebiet drumherum gegangen. So weit ging diese Ablehnung der Samariter. Und Jesus, so wie wir ihn kennen, ganz typisch, lässt sich von sowas überhaupt nicht beeindrucken. Er geht mit seinen Jüngern durch Samaria. Und es ist anstrengend und es ist heiß und Jesus ist müde und erschöpft. Und die machen eine Pause und Jesus lässt sich an einem Brunnen, an dem Jakobsbrunnen nieder. Und in der Zeit gehen die Jünger mal einkaufen, Lebensmittel. Und Jesus bleibt da. Finde ich auch cool, dass er da sich einfach das rausnimmt, ne? Ja, und dann kommt folgende Situation. Da kommt eine Frau mit einem großen Krug und auffälligerweise kommt die eben in der Mittagshitze zu dem Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Und das ist sehr untypisch, weil die Frauen sind nicht in der Mittagshitze zum Brunnen gegangen, sondern früh, wenn es noch kühl war oder abends, wenn es schon wieder kühl war. Also das war schon klar, mit der Frau stimmt irgendwas nicht so ganz. Und bei diesen Brunnenschöpfzeiten haben die Frauen sich auch mal miteinander unterhalten. Haben sie mal gesagt, Mensch, wie geht's den Kindern? Wie geht's deinem Mann? Was macht dein Ischias? Solche Themen haben die am Brunnen besprochen. Aber diese Frau, die mittags geht, die hat da keinen Anteil dran. Die ist nicht integriert in solchen Plausch am Brunnen. Sie geht diesen Weg in der Mittagshitze, um anderen Menschen auszuweichen. Sie war eine Frau, die keine Achtung hatte bei den anderen, die war verachtet, abgelehnt und die will das nicht mehr spüren. Und deshalb nimmt die diesen Weg auf sich. Die hat keine Lust, wieder diese Blicke zu ernten und wieder dieses Getuschel hinterm Rücken zu hören. Die möchte Abstand davon haben. Und sie hat mit ihrem Lebensstil allerhand dazu beigetragen, dass sie so ausgestoßen war. Aber sie hat sich irgendwie gedacht, ich will das nicht mehr spüren und ich mache mich lieber in der Hitze auf den Weg. Ja, und es kann durchaus sein, dass du vielleicht sowas auch kennst, dass du merkst, irgendwas ist in deinem Leben, das ist vielleicht gar nicht so bekannt, dass alle Leute auf dich zeigen, aber du merkst, irgendwas ist in deinem Leben, damit kannst du eigentlich vor Gott und den Menschen nicht wirklich bestehen. Das machst du vielleicht ein bisschen unsichtbar, ein bisschen heimlich und vielleicht gehst du auch manchmal manchen Menschen aus dem Weg, weil die dich so genau kennen oder dir so genau hinter die Kulissen gucken können und du gehst so ein bisschen Umwege, umschiffst manche Leute oder manche Gelegenheiten, weil du nicht möchtest, dass dich jemand vielleicht verachtet oder vielleicht ablehnt oder weil du vielleicht auch denkst, ich weiß gar nicht, wie ich aus meinem Dilemma rauskommen soll. Ich sehe da gar keinen Weg. Ich lebe schon so lang mit diesem, was ich eigentlich nicht leben und tun sollte. Ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Vielleicht gehst du auch Mittagshitzewege manchmal. Also ich kenne das schon auch aus meinem Leben, dass ich solche Wege gegangen bin. Ja, also diese Frau kommt zum Brunnen. Und was ist das Beste, was einem passieren kann, wenn man so einen Mittagshitzeumweg geht? Was ist das Beste, was einem passieren kann? Auf wen trifft man im günstigsten Fall? Wie heißt die Antwort bei den Baptisten immer, die richtig ist? Jesus, ich habe es schon gehört, ist immer das Beste, wenn du auf deinen Schlingerumwegen auf Jesus triffst. Ist zwar manchmal nicht erst so angenehm, aber es ist das Beste, was uns passieren kann. Und Jesus nimmt diese Frau wahr und was er macht, er kommt mit ihr ins Gespräch. Und zwar sagt er, gib mir zu trinken. Und das ist auch so was. Die Frau ist bestimmt nicht mehr von ihren Nachbarinnen über Jahre und Jahrzehnte gefragt worden, hast du mal einen Pfund Mehl für mich oder kannst du mal ein bisschen Öl ausleihen oder ich bräuchte mal eine Aspirin. Das ist sie nicht mehr gefragt worden, die Frau. Die Leute haben sie gemieden Und Jesus geht mit ihr in Kontakt und sagt, gibst du mir was zu trinken, bitte? Und damit geht er eigentlich mit ihr in eine Begegnung. Der hätte ja auch sagen können, schönen Tag noch, ne? Macht aber nicht, er will mit ihr in Kontakt kommen. Und die Frau ist wirklich auch wirklich perplex, weil das ist ihr nicht mehr passiert. Und jetzt macht es dieser Mann an dem Brunnen. Und die drückt es auch aus, die sagt, wie kannst du als Jude mich als Samariterin, also noch eine Verachtung drauf, ne, fragen, dass ich dir was zu trinken gebe. Und die ist richtig erstaunt. Und dann sagt Jesus, und jetzt wird's, ich finde es in der Bibel manchmal richtig witzig, so dieses Aneinander-Vorbeireden von Jesus und den Personen, die er trifft. Jetzt geht's so richtig aneinander vorbei. Jetzt fängt er an mit ihrem Thema und sagt, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wenn du wüsstest, wer der ist, der dich um Wasser bittet, dann würdest du ihn um Wasser bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Und jetzt fängt er eigentlich an, mit ihrem Thema zu eröffnen, wo es darum geht, natürlichen Durst, also das ist der, wo man an den Brunnen geht und Wasser holt, oder hier habe ich mein Wasserglas unter der Kanzel, oder diesem Lebensdurst, der noch viel, viel tiefer sitzt. Und da fängt er an, mit ihr drüber zu reden und die reden mächtig aneinander vorbei. Aber Jesus merkt, diese Frau, die braucht mehr, die braucht nicht nur dieses Wasser, das braucht sie, aber die braucht was für ihren inneren Lebensdurst. Der sieht, das hat sie nicht und er will ihr das eröffnen. Er will ihr mehr geben als das, was sie sucht. Das ist auch interessant, ne? Jesus gibt uns mehr oft, als wir suchen. Und ich lese mal kurz vor, was er dann zu ihr sagt. Also erklärt er das jetzt nochmal mit diesem Wasser. Und das sagt er, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das ins ewige Leben sprudelt. Also er spricht jetzt von einem Wasser, das viel mehr in uns bewirkt als nur dieses natürliche Wasser. Er spricht im Grunde auch vom Heiligen Geist, von einem neuen Leben, von etwas, was in die Ewigkeit fließt. Und die Frau versteht Bahnhof. Bahnhof versteht sie, gar nichts versteht sie. Und die denkt sich, aber cool wäre schon, wenn ich dieses Wasser hätte, wo ich keinen Durst mehr kriegen würde. Und da sagt sie eben, ach, das könntest du mir doch geben, gib mir doch dieses Wasser, weil dann muss ich nicht immer zu diesem Brunnen laufen. Dann brauche ich meinen Mittagshitzeweg nicht mehr gehen. Dann tut es alles nicht mehr so weh und das wäre für mich eine große Erleichterung. Aber ich könnte weiter so leben, wie ich bisher gelebt habe, ne? Erleichterung ohne Veränderung. Und das ist etwas, glaube ich, was wir Menschen oft schnell haben wollen. Wir wollen oft schnell eine Erleichterung, dass es für uns nicht mehr so schwer ist, aber bitte nicht diese tiefe Veränderung, weil die tut oft auch ziemlich weh. Also ich kann das von mir sagen, tut oft ziemlich weh. Und dann sind wir froh, wenn wir erleichtert sind oft. Ja, und Jesus, wäre das Jesus, der sagt, ja, machen wir mit Erleichterung weiter? Wäre das Jesus? Nee, ne? Nee. Okay, also sie versteht nichts, er redet weiter darüber und sie blickt nichts. Und dann geht Jesus weiter, er rückt ihr wirklich auf die Pelle. Weil er merkt, diese Frau hat diesen Lebensdurst, die Suche nach diesem Echten, nach Zugehörigkeit, nach Sicherheit, nach Erfüllung, letztlich die Suche nach Gott, hat die gedeckelt mit einem ganz anderen Thema. Und darauf spricht er sie jetzt ziemlich direkt an, auf dieses Thema, womit dieser Durst gedeckelt ist. Und er sagt zu ihr, hol deinen Mann, bring ihn her. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Thema beendet, Fragezeichen. Wäre das jetzt nicht schön, wenn wir nicht weiter drüber sprechen würden? Aber Jesus beendet das Thema nicht. Er sagt, und das finde ich auch wertschätzend, du hast wahr gesprochen, 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Oh, die Frau hält's aus. Sie hat Gnade erlebt bei ihm, die Begegnung am Brunnen, das war voller Gnade. Das ist ein Mann, der mit ihr in Kontakt geht, der sie kennenlernen will, der sie nimmt, wie sie ist. Sie hat Gnade erlebt und jetzt hält sie Wahrheit aus. Na, Wahrheit ohne Gnade ist brutal hart, aber mit der Gnade ist es auszuhalten. Und dann sagt sie tatsächlich, du hast recht, du musst ein Prophet sein. Du sprichst Wahres über mich aus, du bist ein Prophet. Und jetzt könnte man sagen, in der heutigen Zeit, in der wir jetzt so leben, muss man vielleicht ein bisschen aufklären, wo Ehe und Familie so wirklich systematisch demontiert wird, das Konstrukt Ehe und Familie. Was soll das jetzt? Du hast 5 Männer gehabt und hast jetzt einen Lebensabschnittspartner. Wo ist das Problem? Da brauchen wir doch eigentlich nicht drüber reden. Könnte man sagen, das ist doch heute kein Thema mehr. Aber ich denke schon, ich denke, Gott hat seine Lebensgebote und Lebensräume, die er uns eröffnet, nicht geändert, nur weil wir Menschen jetzt ganz andere Dinge leben. Und er sitzt auch nicht auf seinem Thron und wischt sich die Schweißperlen von der Stirn und denkt, boah, die leben das ja alle ganz anders jetzt. Ich bin ja total unmodern. Ich muss mir jetzt was einfallen lassen, dass die sich wieder für mich interessieren. Nee, Gott geht diese krummen Wege nicht mit und segnet die ab. Und das Thema Ehebund ist immer noch die Lebensweise zwischen Mann und Frau, die Gott gesetzt hat. Und Sexualität ist immer noch in der Ehe platziert. Egal, wo wir das Wild in der Landschaft platzieren, Gott sieht die Sexualität in der Ehe platziert. Und mit diesem heißen Thema, sehr peinlich, sehr, sehr privat, finde ich, konfrontiert er die Frau und bringt es zu diesem Hotspot. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, ein wildfremder Mann oder eine wildfremde Frau bringt euch in Kontakt mit eurem peinlichsten Thema. Und das ist der Frau auch nicht wirklich angenehm. Sie läuft nicht weg, das finde ich schon mal großartig, aber sie möchte jetzt doch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und jetzt bringt sie so eine theologische Diskussion rein. Wo betet man richtig an? Also hat überhaupt nichts damit zu tun. Wo betet man richtig an, sagt sie. Und da müssten wir jetzt denken, Jesus sagt, du, wir hatten jetzt eigentlich ein ganz anderes Thema. Ne? Wir bleiben jetzt mal hier am Punkt. Ne? Aber das macht er nicht und das finde ich so gnädig. Er geht einfach mit und geht auf das Thema mit der Frau ein. Und dann landen sie am Schluss bei diesem Gespräch bei was ganz, ganz Relevanten. Nämlich, er macht ihr klar, dass er der Messias ist. Na, er hat ja Wahrheit gesagt, Propheten können dir Wahrheit sagen, Propheten decken Dinge auf, ne, die können dir Wahrheit sagen, aber Propheten können dich nicht erlösen. Aber der Messias, das ist der Erlöser. Und er bringt ihr das jetzt entgegen und sagt, der mit dem du sprichst, das ist der Messias. Weil die Samariter haben auch auf den Messias gewartet und sie wusste, der Messias ist der Erlöser und jetzt ist der vor ihr. Und mit diesem Thema, was sie hat, weiß sie, da ist der Erlöser. Das ist ein Hammer, oder? Was da der Frau entgegenkommt in der kurzen Zeit. Okay, jetzt kommen die Jünger zurück, es wird ein bisschen unruhig. Und die Frau ist so überwältigt von dieser Begegnung und was da in ihr passiert ist, dass sie tatsächlich den Krug am Brunnen vergisst. Die weiß gar nicht mehr, warum sie am Brunnen war und läuft. Und es ist jetzt der Hammer, wo sie hinläuft. Sie läuft jetzt in die Stadt und sie läuft zu den Menschen, die sie bisher abgelehnt und verachtet haben. Und da passiert in ihr eine Wiederherstellung durch die Begegnung mit Jesus. Sie ist überführt von Sünde. Sie lässt es hinter sich, sonst würde sie nicht in die Stadt laufen. Sie lässt dieses hinter sich, sie möchte nicht mehr so weiterleben und geht jetzt als eine befreite, wiederhergestellte Person, läuft sie in die Stadt zu den Leuten, die sie abgelehnt haben, um nicht um denen eins reinzudrücken, sondern die sagt denen, da ist einer, der hat mir gesagt, alles gesagt, was ich getan habe, ob das nicht der Messias ist. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, jetzt könnten die Leute ja sagen, Naja, was du alles getan hast, das hätte ich dir ganz locker auch sagen können, ne? Alles. Dazu hätte es doch ein Messias nicht gebraucht. Aber die reagieren komplett anders. Und warum? Weil die Frau eine ganz andere Ausstrahlung hat. Die merken, mit der ist was passiert, das ist nicht mehr zu erklären. Wir wollen diesen Mann sehen, der das an dieser Frau bewirkt hat. Und das ist wirklich der Hammer. Also die haben festgestellt, da ist irgendwas passiert mit dieser Frau. Das ist so anders, als wir es je gesehen haben, dass sie sogar auf das Wort dieser Frau reagieren, auf das Wort von einer Frau, deren Wort gar nichts mehr gilt. Und sie gehen dann eben diesen Jesus aufsuchen. Und das ist, glaube ich, das beste Evangelisationskonzept, was wir haben können. Können wir alle Programme in die Tonne klopfen gegen einen Menschen, der erneuert ist durch die Gnade und die Wahrheit von Jesus Christus. Weil da brauchst du fast nichts mehr dazu sagen. Und so ist es bei denen. Und sie wollen ihn sehen. Sie wollen sehen, was dran ist an diesem Mann. Und jetzt lese ich mal kurz, zu welchem Schluss sie dann kommen, wenn sie ihn sehen. Ah, meine Brille. Sie sagen dann, als sie Jesus begegnet sind, nicht mehr auf deinen Reden hin glauben wir, denn nun haben wir es selber gehört und wissen, dass dieser wirklich der Retter der Welt ist. Also die haben sich mit Jesus auseinandergesetzt. Jesus ist 2 Tage noch geblieben und die haben festgestellt, dass das stimmt, was die Frau sagt, und zwar selber. Die haben selber eine Begegnung dann mit Jesus, mit Gnade und mit Wahrheit. Und die haben sich gedacht, wenn der dieser Frau weiterhelfen kann, dann kann er auch mir weiterhelfen. Wenn die sagen kann, was bei ihr nicht passt, dann kann ich das auch sagen, was bei mir nicht passt. Und dann wird mir auch geholfen. Das ist die Reaktion auf diese wiederhergestellte Frau. Ja, bei dieser Frau ist es so, sie hat jetzt dieses spezielle Thema eben mit Partnerschaften, zerbrochenen Sexualität, nicht in der Ordnung Gottes. Das ist ein spezielles Thema. Das kann sein, dass hier nicht so ganz viele sind, die dieses Thema auch mit sich rumtragen. Vielleicht ist auch niemand da, vielleicht aber auch schon, das weiß ich nicht. Aber ich denke, es geht jetzt auch darum zu gucken, was will Jesus denn in meinem Leben vielleicht ansprechen? Ich habe mir auch noch so gedacht, dass Jesus, der ist ja wie ein Arzt, ne? Wenn jetzt jemand zum Arzt geht und sagt, auch mir ist nicht so gut in letzter Zeit, ich habe Beschwerden, ich bin müde, es kneift hier und dort, mir geht's nicht gut. Und der Arzt sagt, ich habe hier eine Salbe für dich, die schmierst du dir mal auf deinen Arm und das tut dir gut, wirst schon sehen, das wird bald besser. Und du gehst heim, schmierst dir die Salbe auf deinen Arm, denkst, ach, das ist schon ein bisschen besser, fühlt sich ganz gut an, Erleichterung. Aber der Arzt hat dir verschwiegen, dass in deinem Körper schon ein Krebsgeschwür sich gebildet hat. Und stellt euch vor, ein Arzt, der euch so wieder gehen lässt mit so einem billigen Tipp. Das würde ein guter Arzt nicht machen. Und so ist Jesus, wenn Jesus in unserem Körper übertragend ein Krebsgeschwür, das kann auch ganz klein sein, unauffällig, was wir noch gar nicht merken. Wenn er das sieht, dann lässt er uns nicht mit einer Salbe gehen, sondern dann möchte er so weit mit uns gehen, zu sagen, wir operieren das raus. Wir müssen das raus operieren, weil sonst geht es weiter in deinem Leben. Und so kann das bei uns auch was Kleineres sein, was nicht so auffällig oder bekannt ist nach außen. Es kann was ganz anderes sein, wo Jesus sagt, ach, wenn wir 2 uns treffen, dann bring doch mal deinen Laptop mit. Lass uns doch mal so den Verlauf angucken, was du alles so anschaust, womit du dich beschäftigst, was du für Bilder aufnimmst, von welchen Meinungen du dich prägen lässt. Lass uns da mal hinschauen und gucken, ob du da was auszusortieren hast. Oder deine Handykontakte. Was sind es für Menschen, mit denen du Kontakt hast? Bist du vielleicht in einem Kontakt, der dir nicht gut tut, wo du Einflüsse aufnimmst, die dich wegbringen vom Leben? Oder möglicherweise würde Jesus sagen, deine Kontoauszüge würden mich auch mal interessieren. Wohin geht dein Geld und wohin geht deine Kraft? Das ist immer ein ganz gutes Indiz, wo unser Geld auch hingeht. Und nicht, weil er es haben will, sondern weil er uns helfen will. Oder vielleicht würde er sagen, bringst mal das Leergut mit von der letzten Woche, was du so alles konsumiert hast. Ganze Thema Sucht, ja, Suchtverhalten ist ja ganz oft heimlich. Das ist so beschämend, das ist so schwer. Und da würde Jesus trotzdem sagen, du, ich lasse dich so jetzt nicht gehen. Ich möchte, dass du das anschaust und dass du frei wirst. Oder er würde sagen, bring doch mal den Fritz mit zum Brunnen. Und würde sagen, nee, den Fritz bringe ich nicht mit, mit dem habe ich schon Jahre nichts mehr zu tun. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Sagt Jesus, bring doch mal den Fritz mit. Lass uns doch mal gucken, ob du deine Bitterkeit loswerden kannst und ob da Versöhnung oder Vergebung passieren kann. Dein Geschwür da, deine harte Stelle im Herz, die wollen wir doch mal angehen. Oder du hast so einen Satz in dir, das kann ich nicht. Ne, das kann ich nicht. Und das ist so ein Programm, das kann ich nicht, das wende ich überall an. Und Jesus sagt, du mit diesem Satz sperrst du ganz viel Leben aus. Du stellst dich Dingen nicht, du erlebst meine Kraft in den Schwachen nicht. Du sagst einfach, ich kann es nicht. Und es gibt noch viele Dinge, die sein könnten, wo Jesus sagt, da möchte ich etwas in deinem Leben erneuern. Und es kann auch sein, dass du Jesus noch nicht kennst, also dass du von ihm gehört hast, so wie die Leute, die die Frau getroffen haben, aber du hast ihn noch nicht in dein Herz aufgenommen. Und auch das würde Jesus mit dir ansprechen, sagen, mach doch nicht mehr alleine. Ich will doch mit dir sein. Ich will dir doch dieses Lebenswasser, will ich dir doch wirklich schenken. Und Jesus fragt das alles ab, nicht um dich zu beschämen, weil er ist gnädig, sondern er fragt es ab, um dich zu befreien. Und ich habe da schon viele Sitzungen mit Jesus gehabt und die waren nicht alle angenehm, aber sie sind gut ausgegangen. Sind gut ausgegangen. Und stellt euch mal vor, diese Gemeinde würde bestehen aus tollen Leuten, besteht sie, aber die würde bestehen noch mehr aus Menschen, die wirklich diese tiefe Befreiung in ihren Lebensbereichen, die noch nicht erneuert sind, das würde passieren. Und was würde das für eine Auswirkung haben auf die Umgebung? Diese Gemeinde, unsere Gemeinde, jede Gemeinde. Was würden Menschen antreffen, wenn sie uns sehen und sagen, boah, was ist bei dir? Du machst so einen fröhlichen oder so einen freien Eindruck. Kannst du mir das sagen, wie das passiert in deinem Leben? Und du könntest von Jesus erzählen. Ja, das ist so die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen und das ist eigentlich auch unsere Geschichte. Das ist immer auch unsere Geschichte, was in der Bibel passiert. Und ich möchte euch jetzt einfach ermutigen und eine Gelegenheit geben, wenn ihr merkt, der Heilige Geist hat so einen Punkt gerade getroffen, auch der war vielleicht bisher gar nicht so wichtig, aber ist jetzt auf einmal wichtiger geworden, dann dürft ihr jetzt in einer Zeit, wir hören dann das Lied Gnade und Wahrheit und gehen dann direkt in Lobpreis über, dürft ihr in dieser Zeit nach vorne kommen und ich habe hier so eine Schale mit Steinen und ihr dürft symbolisch für diesen Bereich, den ihr da entdeckt habt, so einen Stein rausnehmen aus dieser Schale und dann hier unterm Kreuz in diese Tonne rein entsorgen. Und das heißt nicht, dass ihr versprechen müsst, das oder das mache ich in meinem Leben nie mehr. Das könnt ihr nicht versprechen. Aber ihr könnt sagen, Herr, ab jetzt darfst du an diesen Bereich ran. Ab jetzt hast du die Erlaubnis, in diesem Bereich zu wirken. Und es ist auch ein Bekenntnis. Es ist ein Sündenbekenntnis. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier den Bogen machen und euch da hinten auf dem Altar so ein kleines Herz abholen als Symbol für Herzenserneuerung. Und es geht nur deshalb, weil Jesus gestorben ist für uns am Kreuz und sein Blut geflossen ist und deshalb kommen wir da so gut weg. Deshalb können wir das einfach machen und ihm vertrauen. Gott segne euch.